Heute haben wir einen der bekanntesten Schiedsrichter, den der Weltfußball je gesehen hat, zu Gast. Ob Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Champions League oder nationale Spiele auf allerhöchstem Niveau, er hat alles gepfiffen, was es im Fußball zu pfeifen gibt. Mit dem Schweizer Urs Meier, den vermutlich auch einige von euch durch seine sympathischen Auftritte im ZDF kennen, reden wir über das Thema Entscheidungen unter Druck treffen und die Rolle von Intuition. Wir sprechen darüber, wie man lernt, gute Entscheidungen zu treffen, welche Rolle Technologie dabei einnimmt und was daran aber auch kritisch zu betrachten ist. Außerdem erzählt Urs viele schöne Anekdoten aus der Welt des Fußballs, wie zum Beispiel, welcher Spieler immer gerne selbst der Chef auf dem Platz sein wollte, wo der Druck der Fans besonders hoch war und welche Entscheidungen von ihm die Engländer wohl nie vergessen werden. Lass uns eintauchen. Viel Spaß beim Zuhören.
Hi, ich bin Jonathan Sierl und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Urs, herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. Ich freue mich auf den Austausch mit dir.
Gleichfalls, danke, Jonathan.
Urs, wenn du an deine aktive Zeit als Schiedsrichter zurückdenkst, was ist denn so das Schönste für dich am Schiedsrichter-Dasein gewesen?
Im Prinzip die Begegnung mit den Menschen, mit verschiedenen Kulturen. Ich bin in Länder gekommen, die ich sonst wahrscheinlich nie bereist hätte. Und vor allem dann eben diese Menschen da im Prinzip zu treffen. Eigentlich so die Anfangszeit von meinem internationalen Schiedsrichter-Dasein, das war eigentlich so die schönste Zeit.
Ist ja ganz spannend, denke ich, für Leute, wenn man sich den Werdegang von einem Schiedsrichter anschaut. Ich meine, böse Zungen haben früher bei uns zumindest immer behauptet, wer nicht kicken kann, der wird halt irgendwann vielleicht mal Schiedsrichter. Ich glaube aber, dass es tatsächlich eigentlich nicht so ist. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wenn ich Fußballprofi werden will, dann melde ich mich halt irgendwann mal bei einem Verein an. Ich trainiere hart, ich werde irgendwann mal vielleicht von einem größeren Verein gescoutet, habe auch das Glück, dass ich mal ein super Spiel zum richtigen Zeitpunkt abliefer und vielleicht bin ich einer von ganz wenigen, die den Weg nach oben schaffen. Wie ist denn der Werdegang von einem Schiedsrichter? Also wie trainiere ich das vor allen Dingen? Wie werde ich richtig gut als Schiedsrichter und komme da in die Weltklasse?
Ist noch schwierig. Also das mit dem Fußballer, der eben gescheiterte Fußballer, das hat auch der Jürgen Klopp zu mir gesagt. Das ist tatsächlich so. Jetzt stimmt vielleicht sogar etwas, oder? Weil mein Ziel war tatsächlich als Fußballprofi einmal im San Siro-Stadion aufzulaufen und da das entscheidende Tor für die Schweiz gegen Italien zu erzielen. Das war tatsächlich so mein Traum. Und mit 14 habe ich realisiert, ich werde das nicht schaffen als Fußballer. Also musste Plan B her. Und Plan B war eben dann schlussendlich eben Schiedsrichter, oder? Und ich glaube, ein guter Schiedsrichter, der muss Spielverständnis haben. Der muss spüren, was weh tut. Und zwar nicht nur körperlich weh tut, sondern eben auch seelisch wehtut, oder Niederlagen. Wie geht man mit Niederlagen um? Wie geht man mit einem Nichtaufstieg um? Wie geht man mit einem Abstieg um? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, das macht alles einen guten Schiedsrichter aus, aber vor allem, dass er halt einfach viele Fußballspiele schaut und vor allem noch viel mehr im Prinzip auch leitet. Also die Erfahrung, das ist eigentlich das A und so für einen guten Schiedsrichter. Und natürlich dann eben sich auch weiterentwickeln im menschlichen Bereich, also nicht nur die Regeln kennen, sondern eben auch, wir haben 17 Spielregeln, aber die wichtigste ist eigentlich die Regel 18, der gesunde Menschenverstand, mit den Menschen gut umgehen können, mit den Kulturen gut umgehen können und das macht dann eben schlussendlich einen guten Schiedsrichter aus.
Da will ich gleich tiefer mit dir eintauchen auf dieses Thema, so die soziale Kompetenz, das Menschliche. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du ganz klar, das Lernen durch Tun. Also ich lerne gute Entscheidungen zu treffen, indem ich mich immer wieder auf den Platz stelle oder auch in dem Fall im Leben, indem ich einfach immer wieder Entscheidungen treffe, die Entscheidungen analysiere und einfach gucke, okay, was habe ich richtig gemacht, was hat vielleicht noch nicht so gut geklappt und da auch dann aus Fehlern lerne, oder?
Unbedingt, unbedingt. Und die Fehler auch annehmen. Und das ist natürlich so, wenn du den Weg nach oben, der ist geebnet im Prinzip mit vielen Fehlentscheidungen, oder? Und das ist ja das Schöne, dass du im Prinzip eben auch diese Fehlentscheidungen, die darfst du in den unteren Ligen machen, oder? Du hast ja Zeit, bis du da aufsteigst in die oberen Ligen, oder? Und ich sage immer wieder, ein Bergsteiger, ja, wenn er halt irgendwo auf einem kleinen Hügel mal ausrutscht, dann ist das eine, oder? Aber wenn er am Mount Everest ausrutscht, ist es das andere, oder? Dann wird es dann gefährlich und vielleicht sogar lebensbedrohlich. Und du musst es einfach lernen. Und ein Kind fällt 1500 Mal um im Schnitt, bevor es laufen kann. Und auch bei Entscheidungen treffen, du musst einfach Entscheidungen treffen und du wirst hinfallen und vielleicht nicht 1500 Mal, aber du wirst einige Male wirst du hinfallen und dann halt lernen daraus und auch den Fehlern auch im Prinzip auch mal Danke sagen. Danke, dass ich dich erleben durfte und dass du mich weitergebracht hast und das ist ganz wichtig.
Du hast jetzt davon gesprochen, in den unteren Ligen macht man die Fehler. Wie ist denn das als Schiedsrichter? Wie steigt man da auf? Gibt es da sowas wie Schiedsrichter-Scouts, die dann sagen, Urs, du hast hier ganz toll gepfiffen, jetzt kriegst du mal mehr Verantwortung übertragen? Oder wie kann ich mir den Aufstieg als Schiedsrichter vorstellen? Also wie werde ich FIFA-Schiedsrichter?
Ja, das ist genauso. Also du beginnst eigentlich in den unteren Ligen, also ganz weit unten, weil ich habe bei den D-Jugend habe ich begonnen und dann kommt irgendein Beobachter und sagt, ja, du bist jetzt fähig für die nächsthöheren Ligen und so weiter. Und das ist eigentlich ein langer Aufstieg. Also bei mir ging es 14 Jahre, bis ich in die oberste Schweizer Liga gekommen bin. Also muss man vorstellen, 14 Jahre. Dann nochmals 3 Jahre bis auf die internationale Liste. Und dann ging es relativ schnell. Da habe ich innerhalb von 2 Jahren bin ich dann schon in die Champions League gekommen und dann Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so weiter. Da ging es dann richtig schnell. Aber der Weg unten, der war sehr, sehr lang. Und ja, du wirst immer wieder angeschaut und immer wieder kommen Beobachter, natürlich auch das Menschliche, oder vielleicht passt dem deine Nase nicht und dann kann es sein, dass du eine schlechte Bewertung kriegst und nochmals ein Jahr warten musst und bis du wieder aufsteigst, oder? Aber auf der anderen Seite habe ich das auch immer wieder zu meinen Schiedsrichtern gesagt, als ich Chef war, habe ich immer gesagt, Qualität setzt sich durch. Also wenn du die Geduld hast und an deine Qualitäten glaubst und auch an denen arbeitest, irgendwann setzen sich die Qualitäten durch.
Aber es klingt ja schon so, als braucht man da einen extrem langen Atem. Also ich meine, als Fußballer ist das klar. So, ich fange an, früher zu kicken, da ist es so ein bisschen die Liebe zum Spiel. Glaubst du, beim Schiedsrichter ist es dann auch die Liebe zum Spiel, die dich da durchhalten lässt und sagt, okay, dann mache ich das mal 14 Jahre lang, bis ich ganz oben angekommen bin? Weil vermutlich ist es beim Schiedsrichter jetzt nicht so stark, würde ich vermuten, der finanzielle Anreiz. Als Profi ist es, spielt das vielleicht ein bisschen mehr mit rein? Also was glaubst du, ist da die Motivation dahinter zu sagen, da bleibe ich jetzt einfach 14 Jahre dabei, bis ich es nach oben schaffe?
Ja, ich glaube, bei allem, was man macht, ob das jetzt als Profifußballer ist oder Schiedsrichter ist, im Geschäftsleben ist, in der Familie ist, keine Ahnung. Wenn die Liebe nicht da ist, die Liebe zur Sache, dann nützt auch das Geld nichts. Also das Geld ist kurzfristig vielleicht ein Antrag, ja. Vielleicht sogar mittelfristig, aber nicht langfristig. Und ich glaube, es ist immer wieder die Liebe zur Sache, die einen eben im Prinzip das aushalten lässt. Also im Prinzip ist es ja auch etwas Positives. Mal ganz grundsätzlich, es ist ja auch eine Verlässlichkeit, es ist etwas, was einem ja dann schlussendlich auch weiterbringt und ja, nee, es muss die Liebe sein. Ohne Liebe geht gar nichts.
Ich meine, es ist ja vermutlich die Liebe, die dich dann auch durchhalten lässt, wenn du unter diesem immensen Druck stehst. Ich meine, du hast ja stellenweise Situationen, irgendwie 50, 60, 70.000 Leute live im Stadion, denen man es gefühlt vielen davon nie recht machen kann, die auch viel pfeifen. Blendest du das komplett aus, ist vermutlich auch eine Sache, die man dann im Laufe der Karriere lernt, damit umzugehen. Aber es ist ja schon, würde ich meinen, als Schiedsrichter ein immens undankbarer Job, wenn du, sagen wir, in einem Spiel, vielleicht kannst du es auch noch gleich erzählen, wie viele Entscheidungen du in etwa pro Spiel triffst und du kannst, sagen wir mal, wenn du jetzt 150 Entscheidungen triffst, 149 Mal die richtige treffen, dann machst du eine Sache falsch und wirst danach auseinandergerissen. Also ich würde meinen, das ist schon ziemlich undankbar.
Ja, aber das ist ja auch zum Beispiel der Torhüter hat ja ungefähr dieselbe Problematik oder auch bei dem ist es ja so, der kann alles halten und in der letzten Minute geht ihm einen zwischen den Beinen durch und dann ist er der Buhmann und die Mannschaft hat verloren. Und das weißt du auch als Schiedsrichter natürlich. Natürlich, aber das ist ja auch der Reiz, oder? Man ist ja wie ein Bergsteiger. Man, ein Bergsteiger, der kann auch 10-mal auf den Berg hochgegangen sein, alles wunderbar. Und wenn er halt beim 11. Mal nicht konzentriert ist und einen Fehler macht, ja, dann kann das sein Leben kosten. Und so ist es halt beim Schiedsrichter auch. Es kostet ihm nicht gleich das Leben. Aber man weiß natürlich, aber das macht sie ja auch so faszinierend, oder? Dass du immer dich konzentrieren musst, dass du immer wieder voll da sein musst, dass du, dass dass du das genau weißt, oder dass du die Konzentration bis zum letzten Pfiff aufrechterhältst. Das war für mich immer unglaublich eine Herausforderung, oder? Und im Prinzip eine schwierige Aufgabe. Je schwieriger die Aufgaben wurden, umso mehr hat es mich fasziniert. Und eine schwierige Aufgabe schlussendlich eben gut zu lösen, oder? Dass im Prinzip jeder nachher gesagt hat, ja, war ja ein einfaches Spiel, war ja nichts los und so weiter. Ja, das war eigentlich genau das, oder? Und ich habe dann oft auch meine Beobachter gefragt, wenn sie mir das dann auch gesagt haben, ja, es war ja heute nicht viel los, ich kann dir eigentlich gar nicht eine gute Bewertung geben, sage ich, ja, frag dich doch mal, warum das nicht los war, warum das heute keine Probleme gab, oder? Und das war dann halt oft so, dass du eben die richtigen Entscheidungen getroffen hast, dass du halt im richtigen Moment das Richtige gemacht hast. Von mir aus in der zweiten Minute schon eine gelbe Karte gegeben hast, in der 15. Minute halt dann den Elfmeter gegeben hast, oder? Und in der 32. Minute eben auch nochmals den richtigen Entscheid. Und das hat dann dazu beigetragen, dass Ende des Spiels alles so gut über die Bühne gegangen ist, oder? Und das sind oft eben diese Entscheidungen, und das ist einfach faszinierend, also diesen Druck eben auch auszuhalten. Ja. Und man kann ihn nicht immer ganz ausblenden, das ist so. Man sieht das jetzt ja vor allem bei diesen Geisterspielen, die wir haben jetzt in der Bundesliga, dank oder wegen Corona. Man hat ja gesehen, dass es viel weniger gelbe Karten gibt, oder dass man merkt, vielleicht ist auch der Druck auf den Schiedsrichter ist weniger, oder? Weil der Druck natürlich dann von den Zuschauern nicht kommt, gibt es weniger gelbe Karten, oder? Und da sieht man auch, dass das Publikum doch einen gewissen Einfluss hat auf die Spielleitung. Sollte es nicht haben, aber hat es anscheinend.
Gab es für dich bestimmte Orte, also Stadien, wo du das Gefühl hattest, da war es irgendwie besonders schwer, Entscheidungen gegen ein Team zu treffen, da war der Druck besonders hoch?
Ja, man sollte erstens mal nie eine Entscheidung gegen irgendwas treffen oder für etwas treffen. Das ist ja das ganz, ganz Entscheidende, oder? Ja. Aber natürlich gab es Stadien, die von den Fans her, die enger waren, wo natürlich der Druck größer war, oder? Also zum Beispiel Kaiserslautern war so ein Stadion, oder wo extrem die Zuschauer extrem Druck gemacht haben. Bei uns in der Schweiz war es Sion zum Beispiel eine Zeit lang, die extrem Druck gemacht haben auf den Schiedsrichter. Das war so ein Spiel eigentlich von den Zuschauern über Jahre hinweg. Also die haben immer den Schiedsrichter versucht, unter Druck zu setzen. Und da musstest du stark sein. Also wenn du 15 Minuten das ausgehalten hast, die ersten 15 Minuten, oder? Und die gemerkt haben, das nützt nichts, was wir hier machen, haben sie aufgehört. Aber wehe, die haben gemerkt, hey, das nützt etwas, dann haben die nicht mehr aufgehört, dann haben die 90 Minuten durchwegs Druck auf den Schiedsrichter gemacht. Also da haben wir auch oft keine jungen Schiedsrichter hingeschickt, weil wir wussten, die haben Mühe, diesen Druck im Prinzip standzuhalten. Also es gab solche Stadien natürlich. Und wenn du natürlich irgendwo in der Türkei bist, da musst du unglaublich stark sein. Also sonst fressen die dich. Aber das ist nicht nur die in der Türkei, nicht nur die Zuschauer, auch die Spieler, die merken das sofort. Also wenn du da Schwäche zeigst, dann hast du verloren. Und das ist immer so ein, ja, für mich war das auch immer ein Spiel, oder? Im Prinzip einfach stark zu sein und zu sagen, nee, es gibt hier nur einen Chef und der bin ich.
Unter uns gesprochen, gab es mal ein Spiel, wo der Druck tatsächlich, vielleicht auch noch als du ein bisschen jünger warst, noch nicht so erfahren, der Druck ein bisschen zu groß wurde und du Schwäche gezeigt hast? Und falls ja, wie hältst du es denn dann bis zum Ende des Spiels aus? Kannst du die Autorität nochmal zurückgewinnen? Oder wenn du sagst, wenn die einmal merken, okay, da ist irgendwie die Stärke nicht so vorhanden, kannst du dir das zurückholen?
Ja, also ich denke schon. Also ich sage immer wieder, ein guter Schiedsrichter, der kann eigentlich dauernd die Leitplanken enger machen und wieder weiter draußen machen. Oder ein guter Schiedsrichter kann auf allen Tasten des Klaviers spielen, oder? Und der spielt nicht nur in der Mitte, der spielt nicht nur unten, der spielt nicht nur oben, der kann alles. Und der kann das, oder? Der gute Schiedsrichter. Ein schlechter Schiedsrichter, der hat Mühe, ein Spiel wieder zurückzuholen. Das kann passieren. Und auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich hatte das, dass ich in einem meiner ersten Spiele in der obersten Liga, da hatte ich ein Pokalspiel vor über 20.000 Zuschauern in Basel, und da war ich tatsächlich noch nicht bereit, diesen Druck auszuhalten. Ich habe das erste Mal erlebt. Ich habe vorher nie mehr als 8.000 Zuschauer gehabt oder sogar noch weniger. und dann das erste Mal über 20.000 und da habe ich tatsächlich einen Elfmeter gepfiffen auf Druck des Publikums für den FC Basel dazumals zum 3:2 Sieg gegen Neuenburg-Samax und ich wusste, dass es ein Fehlentscheid war, natürlich auch der Präsident des gegnerischen Clubs von Neuenburg-Samax, ein toller Mensch, der Gilbert Facchinetti, wusste das aus, hat es mir auch gesagt nach dem Spiel. Und ich bin nach Hause gefahren, habe mich im Spiegel angeschaut und habe gesagt, wenn ich noch einmal in meinem Leben schwach werde, wenn ich noch einmal mich vom Publikum beeinflussen lasse, dann werde ich aufhören als Schiedsrichter. Dann ist es das gewesen, weil das geht gar nicht, oder? Also ja. Das erwartet man von einem Schiedsrichter in der obersten Liga. Und da muss auch jeder mit sich selber im Klaren sein. Und das ist nicht nur im Fußball so, das ist auch im Geschäftsleben so. Also wenn einer in eine Position kommt, wo er überlastet ist, wo er permanent überlastet ist, dann müsste er eigentlich auch so ehrlich sein mit sich selbst und wieder einen Schritt zurückzugehen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich kann sagen, dieser Fehlentscheid dazumals, das war eigentlich der wichtigste Fehlentscheid in meiner Schiedsrichterkarriere, der hat mich stark gemacht. Der hat mich im Prinzip nachher dahin gebracht, wo ich hin wollte, an Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Ja. Und so weiter. Und darum bin ich auch diesem Fehlentscheid bin ich unglaublich dankbar. Und auf die Frage zum Beispiel, ob ich einen Fehlentscheid zurücknehmen möchte, nein, wirklich keinen. Jeder Einzelne hat dazu beigetragen, im Prinzip das aus mir zu machen, was ich schlussendlich geworden bin.
Würdest du sagen, dass es bei Fehlentscheidungen so unbewusst sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit gibt, wenn du merkst, zum Beispiel in der Halbzeit, du gehst rein, du schaust dir vielleicht nochmal die Bilder an oder ich weiß nicht, ob man sich als Schiedsrichter in der Halbzeit nochmal Bilder anschaut und dann merkst du, okay, du hast ein Team benachteiligt, schwirrt das irgendwo unbewusst noch mit, dass du sagst, so, okay, beim nächsten Mal bin ich ein bisschen wohlwollender? Also ich meine, dass es ja bei dir eine Situation gab mit Rumänien, vielleicht kannst du dazu was erzählen, wo dir eine Fehlentscheidung in einem Spiel gegen Rumänien unterlaufen ist und du dann in einem Spiel, glaube ich, Rumänien gegen England oder so mal eine Entscheidung ein bisschen pro, also will ich dir jetzt gar nicht unterstellen, aber ist das was, was unbewusst mitschwingen kann, wenn du sagst, okay, nee, das war jetzt nicht richtig, da habe ich dem Team eigentlich Schaden zugefügt, dass man das ausgleichen möchte?
Ja, also mal ganz grundsätzlich, das sind jetzt zwei oder drei verschiedene Fragen gewesen, also mal ganz grundsätzlich ist es so, dass du einen Fehlentscheid nie ausgleichen kannst. Also du machst eigentlich immer einen zweiten Fehlentscheid, wenn du kompensierst oder einen Kompensations- oder einen Konzessionsentscheid triffst, machst du immer einen zweiten Fehlentscheid. Und diese Tatsache muss dir eigentlich klar sein. Und die Problematik ist tatsächlich, diejenigen Schiedsrichter, die in der Pause etwas anschauen, die sich informieren, was ist passiert in der ersten Halbzeit, die machen eben schon mal per se einen Fehler, oder? Weil das Problem ist, sie gehen genau mit diesem Wissen dann, sie haben einen Fehlentscheid gehabt, gehen sie in die zweite Halbzeit. Und eigentlich die Grundlage eines Kompensationsentscheides ist immer die Tatsache, dass du weißt, dass du einen Fehlentscheid gemacht hast. Solange dass du das nicht weißt, kannst du auch nicht kompensieren. Du wirst nicht kompensieren, oder? Und darum, ich habe mir nie etwas angeschaut. Ich habe meinen Schiedsrichter verboten, in der Halbzeitpause etwas anzuschauen oder zu telefonieren. In England zum Beispiel werden den Schiedsrichtern die iPhones oder die Handys weggenommen. Die dürfen die nicht mitnehmen in die Garderobe. Also genau aus diesen Gründen, oder? Und jetzt auf Rumänien zurückzukommen. Rumänien hast du etwas durcheinander gebracht. Ich hatte zuerst...
Sorry.
Ich habe zuerst das Spiel gehabt an der Europameisterschaft 2000, England gegen Rumänien, wo die Rumänen 3:2 gewonnen haben. Da habe ich einen Elfmeter gegeben in der letzten Minute für die Rumänen, wo sie 3:2 gewonnen haben. Und die Engländer sind dann ausgeschieden. Und das andere Spiel, was du gesagt hast, das war das Spiel, Qualifikationsspiel 2004, glaube ich, das war in Dänemark gegen Rumänien, wo ich länger nachspielen lassen habe. Ich habe 4 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Die haben aber nochmals gewechselt, haben auch langsam gespielt in diesen 4 Minuten. Also ich habe da länger spielen lassen. Und die Rumänen kriegten dann den Ausgleich, den 2:2 Ausgleich in der 94. Minute und 36 Sekunden. Und haben mich dann mit 7 Hexen verwunschen und weiß ich was, also Morddrohungen und alles Mögliche. Aber da war, das war keine Kompensation, also in keiner Art und Weise. Und das hätte ich auch nie gemacht. Das ist mir immer egal gewesen. Also solche Sachen, das sind mir egal, weil ich gewusst habe, dass ein Kompensationsentscheid immer ein negativer Entscheid ist. Und du verlierst an Persönlichkeit, wenn du kompensierst. Du gewinnst nichts, du verlierst. Und das musst du ja einfach klar sein. Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie etwas gewinnen, indem dass sie kompensieren. Es ist doch besser als 1-1. Nein, lieber verliert eine Mannschaft 1-0, als mit einem geschenkten Elfmeter noch ein 1-1 zu erhalten, weil da verlierst du als Schiedsrichter an Persönlichkeit.
Jetzt hast du die Morddrohungen angesprochen. Ich glaube, es gibt ja schon, vor allen Dingen, wenn es um Länderspiele geht und Länder, in denen Fußball fast wie eine Religion ist, Orte, wo es zum gewissen Ausmaß auch gefährlich sein kann, da gewisse Entscheidungen zu treffen. Gab es für dich in deiner Karriere oder jetzt vielleicht sogar heute noch mal Orte, an die du eigentlich phasenweise gar nicht gehen konntest, aus persönlicher Gefahr?
Ja, die gab es schon. Also ich hatte in Kroatien hatte ich so ein Spiel, wo es um die Qualifikation ging, wo ich Morddrohungen erhielt, noch und nöcher, wo ich heute noch Leute habe, die mich auf das natürlich ansprechen. Rumänien hast du angesprochen. Rumänien nach dem Spiel gingen 5000 Menschen vor die Schweizer Botschaft, um gegen mich zu protestieren. Da gab es auch Morddrohungen ohne Ende. Auch heute kriege ich noch zum Teil Mails von rumänischen Fans, die mir das immer noch nicht verziehen haben. Aber das ist das eine. Und natürlich dann war es auch noch in England nach dem Ausscheiden gegen Portugal an der Europameisterschaft 2004. Da war ich 4 Tage lang auf der Titelseite der Sun. Da gab es ja ganz, ganz viele Morddrohungen und ja, also auch da laufen natürlich noch Sachen. Also ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich jetzt in einem englischen Pub stehen würde und die realisieren, dass ich der Schiedsrichter dazumals war. Keine Ahnung, auch da könnte noch was passieren. Es ist tatsächlich so, die Fans, die vergessen wirklich nie. Das ist halt einfach der Weg, den du als Schiedsrichter gehen musst. Also, du kannst es nicht allen recht machen und jeder hat seine Sicht der Dinge und die werden oft richtig oder falsch dargestellt. Oder bei England, Portugal zum Beispiel, haben die Medien das als Fehlentscheid hingestellt. Es war ein richtiger Entscheid. Und dieser Entscheid ist sogar im deutschen Regelbuch, also im Fußballregelbuch in Deutschland, ist dieser Entscheid damals abgedruckt worden. Der ist heute noch drin als richtiger Entscheid, wie man sich eben richtig verhaltet in einer Situation mit dem Torhüter, mit den angreifenden Spielern, oder? Und wie gesagt, eigentlich die ganze Welt hat gesehen, dass er richtig war. Die Engländer wollten das nicht sehen. Ja, das ist ihr Recht, also sollen sie es halt so haben.
Lass uns da mal tiefer reintauchen, weil das ist ein ganz interessanter Punkt, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und die Rolle von Intuition. Weil wenn ich das richtig gelesen habe, dann hast du, glaube ich, danach mal gesagt, dass als du dir die Situation im Spiel gesehen hast, hast du eigentlich gar nicht gesehen, was das Vergehen war, sondern du hattest wahrgenommen, dass irgendwas in diesem Bild nicht gestimmt hat, dass der Torwart nicht da ist und dass da irgendwas nicht richtig sein musste und hast auf dein Bauchgefühl gehört und hast deswegen dafür entschieden, dass das Tor nicht zählen kann. Welche Rolle würdest du sagen, also das ist ja auch ganz spannend, wenn es darum geht, was du angesprochen hattest mit Erfahrungen und vor allen Dingen mit Mustererkennung, weil du hast ein Bild gesehen und hast gemerkt, da ist irgendwas nicht richtig und hast aufgrund dieser Erfahrung oder dieser mentalen Repräsentation würde man da eigentlich, ich hatte einen Gast bei uns letztens im Podcast, Anders Ericsson, der 40 Jahre lang dazu geforscht hat, wie Entscheidungen getroffen werden, vor allen Dingen so auf höchster Ebene. Und das ist ja eine Sache, die sich bei dir im Gehirn verankert hat, ähnlich wie bei guten Schachspielern, die auch dann Muster erkennen. Und du hast da auf deinen Bauch gehört und hast in so einer brisanten Situation dann intuitiv die Entscheidung getroffen, oder?
Das ist richtig so. Also aber intuitive Entscheidungen, im Prinzip Bauchentscheidungen, haben natürlich immer auch mit Erfahrung zu tun, eben mit Hunderten, Tausenden von Spielen schon gesehen, Situationen schon gesehen. Und dann ist ja das Problem, wenn man das ja schon hat, wenn man ja schon diese Erfahrung hat, oder ist es eben auch wichtig, dass man eben dann diesem Bauch eben auch vertraut, oder? Und ich habe ganz viele Entscheidungen getroffen in meinem Leben, wo ich eigentlich nur der Bauch gesagt habe, pfeif, und ich habe nicht gepfiffen. Im Nachhinein hätte ich auf meinen Bauch gehört, wäre es richtig gewesen. Und das waren eigentlich immer, eigentlich immer, wenn der Bauch das mir gesagt hat, wären es richtige Entscheidungen gewesen. Ich habe viel zu lange, habe ich den irgendwo immer wieder verdrängt, weil wir haben natürlich auch in der Ausbildung als Schiedsrichter haben wir so ein Muster gekriegt, oder? Und das Muster hieß, du darfst nur das pfeifen, was du siehst, oder? Immer und immer wieder. Du darfst nur das pfeifen, was du siehst. Und das ist falsch. Das ist einfach falsch. Und ich habe in einer Sendung Doppelpass habe ich das mal letztens gesagt, eben auch auf diesen Fall Portugal-England, habe ich gesagt, man muss eben auch mal etwas pfeifen, was man nicht gesehen hat, oder? Haben natürlich alle gelacht, ja, so nach dem Motto, das kann ja nicht sein. Sagt eben, doch, doch, oder? Und es war tatsächlich in diesen Phasen war es ja so, dass der Ball, der wurde von Beckham reingespielt, von der linken Seite, dann wurde der an die Latte geköpft, von der Latte kam der wieder zurück und dann kam Campbell. Der Campbell ist ein Typ, der ist ungefähr 2 Meter groß, der stand ungefähr 2,50 Meter in der Luft, hat diesen Ball reingewuchtet und ich wusste, der Campbell hat kein Foulspiel gemacht, oder? Aber das Problem ist, der Torhüter von Portugal, der Casillas, nicht der Casillas, der Ricardo, der war beim Campbell, aber die Hand vom Torhüter, die hätte in der Höhe sein müssen von diesem Gesicht, von diesem Campbell. Irgendwo hätte eine Hand sein sollen, da war aber keine Hand. Es war keine Hand des Torhüters. Und dieses Bild hat nicht gestimmt. Also das hat einfach nicht gestimmt auf diesem Niveau, oder? Und da habe ich gepfiffen und ich habe gepfiffen, bevor der Ball im Tor war. Also ich habe sofort gepfiffen. Ich habe keine Sekunde oder keinen Sekundenbruchteil gezögert. Sofort gepfiffen, habe das Tor annulliert, oder? Wusste aber in diesem Moment noch nicht, warum ist die Hand da oben gewesen, oder? Es hätte ja sein können, dass der Torhüter ausgerutscht ist, dass er gar nicht hochgekommen ist. Das andere ist, dass ein eigener Spieler ihn behindert hätte. Und das dritte ist aber eben die wahrscheinlichste, das war eben, dass ein Gegenspieler ihn behindert hat. Und es war ja dann tatsächlich so, dass der Terry hat den Arm über der Schulter von diesem Ricardo gehabt, also der Ricardo konnte gar nicht hochsteigen, oder? Also der Terry hat das Foulspiel gemacht, oder? Und ich wusste das nicht, ich wusste das auch noch nicht nach dem Spiel, ich wusste nur, dass ich kritisiert wurde in dieser Zeit. Ich habe ihr dann Verlängerung gegeben und in dieser Verlängerung kam dann der Eriksen, der Trainer von England, der kam zu mir und hat gesagt, ja, bis jetzt haben Sie gut gepfiffen, Herr Meier, aber wir haben Informationen erhalten, der Treffer war korrekt, aber Sie haben ja nochmals zweimal 15 Minuten Zeit, das zu korrigieren. Und ist wieder gegangen. Und da habe ich gedacht, weißt du was? Genau, oder? Und dann kam sie zum Elfmeterschießen, die Engländer haben das Elfmeterschießen verloren und nach dem Spiel kam der Eriksen wieder in meine Garderobe und hat wieder gesagt, ja, es sei schade, dass sie mit einem Fehlentscheid ausgeschieden sind jetzt, aber ja, man könne ja nichts machen und wünsche mir alles Gute und ist wieder gegangen, oder? Und in diesem Moment wusste ich immer noch nicht, ob ich richtig oder falsch entschieden habe. Erst 10 Minuten nach dem Spiel, also nachdem das Eriksen meine Garderobe verlassen hat, hat dann meine dazumalige Freundin, die war die beste Schiedsrichterin der Welt, hat dann angerufen und hat gesagt, jetzt haben wir es auch gesehen. Wir haben lange gemeint, du hast einen Fehlentscheid gehabt. Jetzt haben wir endlich gesehen, um was das es geht. Es war so und so und so. Und dann wusste ich, ich hatte richtig entschieden. Und für mich war dann das natürlich eine totale Erleichterung, habe auch nicht gewusst, was passiert. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, keine Zeitungen im Hotel. Habe ich gesagt, wieso sind da keine Zeitungen? Ja, es ist wahrscheinlich besser, du liest heute keine Zeitung. Ich sage, hä? Habe ich alles richtig gemacht? Wieso soll ich keine Zeitungen lesen, oder? Dann habe ich gemerkt, dass in England der Bär los war, also eben Titelseite Sun, 4 Tage auf der Titelseite, die haben mich da richtig fertig gemacht und niemand hat mir geholfen und auch die UEFA nicht dazumals und das hat mir auch gezeigt, dass du oft, auch wenn du richtige Entscheidungen triffst, je nachdem steht da niemand hinter dir, das ist unglaublich. Und, aber wie gesagt, auch das im ersten Moment, ich habe dann das EM-Final nicht gekriegt. Das war natürlich die bittere Enttäuschung. Eigentlich hätte ich das verdient gehabt. Musste nach Hause fahren. Und aber im Nachhinein muss man eben auch solche Sachen, die größten Niederlagen vielleicht in Anführungszeichen können auch die größten Siege sein. Ja. Ich wurde so populär in der Schweiz, in Deutschland, dass ich nachher den Vertrag erhielt vom ZDF. Ich bin heute noch beim ZDF, ich bin da unglaublich dankbar, dass ich diese Chance erhalten habe und dass wir heute das Interview führen. Wahrscheinlich hat alles mit dem zu tun, was da passiert ist.
Lass uns mal, ich fand das jetzt sehr, sehr spannend, was du erzählt hast. Vor allen Dingen, dass da eigentlich kein Backing seitens der UEFA für dich kam. Und das ist ja ganz interessant in der heutigen Gesellschaft, wenn es immer wieder heißt, wir brauchen eine Kultur des Scheiterns, dass auch Fehler erlaubt sind. Und du hattest vorhin auch schon die geschäftliche Ebene angesprochen, dass Entscheider natürlich in Positionen sind, wo sie auch mal unbeliebte Entscheidungen treffen müssen. Jetzt ist es aber auch da oft so, dass in Unternehmen dann nach außen kommuniziert wird, klar, unsere Mitarbeiter dürfen scheitern, aber wenn man Fehlentscheidungen macht, dann kriegt man erstmal kein Backing. Und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, über diesen Umgang mit Fehlern, mit Fehlentscheidungen, weil die Angst davor ja oft davon abhält, Entscheidungen zu treffen. Und da ist die Frage danach, ich meine, für dich ist es ja auch, wenn du sagst, du hast den Mut, eine Entscheidung zu treffen, kannst dann aber die Konsequenz daraus, dass du dann das Finale nicht bekommen hast, ist ja erstmal eine herbe Enttäuschung. Und was wäre aus deiner Sicht ein zukunftsfähiger Umgang mit Fehlentscheidungen? Also wie kann ich lernen, damit umzugehen und wie kann ich immer wieder diesen Mut auch aufbringen in der Hoffnung, dass es vielleicht belohnt wird, wenn ich eine Entscheidung treffe, die vielleicht auch ein Fehler sein kann? Weil ich glaube, dass Innovation oder dass neue Dinge nur entstehen können, wenn ich den Mut aufbringe, solche Entscheidungen zu treffen.
Absolut, absolut. Ich gebe dir da 100% recht. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass du eben genau diese Freiheit, diese Sicherheit hast, im Prinzip Entscheidungen treffen zu können. Oder und die Sicherheit kriegst du von deinen Vorgesetzten, oder? Und das dürfen keine, nicht nur Lippenbekenntnisse sein, sondern da muss auch etwas dahinter sein, oder? Ich habe zum Beispiel meine Assistenten, wenn ich mit meinen Assistenten unterwegs war und die hatten einen Fehlentscheid drin gehabt, die haben Offside übersehen oder Abseits übersehen oder irgend sowas, oder? Da bin ich immer hingestanden, oder? Nicht den schwarzen Peter rübergeben, ja, mein Assistent hat hier halt einen Fehler gemacht, sondern nein, ich. Es ist unser Team. Da bin ich hingestanden als Chef und habe gesagt, ja, wir übernehmen die Verantwortung. Das war ein Fehlentscheid, baff. Aber das sind wir, nicht der Einzelne, oder? Und ich habe dann versucht, dem Assistenten dann eben wieder diese Sicherheit zu geben. Im Prinzip, ja, jetzt ist es dir mal passiert. Ich mache dann vielleicht im nächsten oder übernächsten Spiel passiert mir wieder ein Fehler. Das ist menschlich auf dieser Dings, oder? Aber dass man dann hinsteht und eben, wie gesagt, diesen Mitarbeiter den Rücken stärkt, oder? Und das dem sagt, und du machst weiterhin so und hab weiterhin den Mut, Entscheidungen zu treffen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du denen den Mut nimmst, wenn du denen die Sicherheit nimmst, dann kannst du sicher sein, dass bei einer ganz, ganz speziellen Situation, vielleicht in einem ganz wichtigen Spiel, dieser Assistenten eben auch nicht den Mut hat, den Fahnen zu in die Höhe zu halten und dir eine Entscheidung anzuzeigen. Und dann hast du ein richtiges Problem. Oder also das heißt auch wieder, ja, ermutige deine Mitarbeiter, ermutige dein Umfeld, im Prinzip Fehler zu machen. Das ist bei den Kindern so, oder? Heute versucht man die Kinder immer in Watte zu hüllen, dass ja nichts passiert. Ja, verdammt nochmal, nein! Lass sie auch mal halt von mir aus runterfallen von einem Gestell. Die sind ja meistens gut gesichert. Ja, dann tut es halt mal kurz weh. Ja, verdammt nochmal, aber dann hat er eine Erfahrung gemacht. Wie oft sind wir umgefallen? Also wir haben die ganzen Knie aufgeschlagen und so weiter und so fort, oder? Und sind ja auch nicht gestorben. Also ja, wir haben eine Gesellschaft, wo man einfach immer wieder versucht, alles möglichst sicher zu gestalten, oder? Aber im Prinzip machen wir das Falsche, oder? Wir sind dann nicht in der Lage, wenn es dann wirklich in eine Krise kommt, wenn es wirklich wichtige Entscheidungen gibt, die dann eben auch zu treffen.
Du hattest eingangs gesagt, dass es für dich mit das Spannendste war, auch die unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen. Würdest du sagen, dass es auch, wenn man sich die Gesellschaft anschaut, ich finde es ganz spannend, wie unterschiedliche Kulturen mit Fehlern umgehen und dass es in manchen Kulturen viel mehr tatsächlich auch der Raum dafür gegeben wird. In anderen ist es viel mehr unverzeihbar, wenn man einen Fehler macht. Also ich meine, du hattest jetzt hier, du bist Schweizer, ich bin lebe schon lange in Deutschland, bin deutscher Staatsbürger. Ich habe das Gefühl, hier haben wir einen viel höheren perfektionistischen Anspruch, wo Fehler eher nicht so schnell verziehen werden. Wie ist deine Erfahrung da aus interkultureller Perspektive?
Ja, das ist schon so. Das ist tatsächlich so, oder? Also wir haben immer den Anspruch von Perfektion, oder? Und alles muss perfekt sein. Und gerade in Spanien, wo ich jetzt auch lebe, oder, da ist eigentlich genau das, ja, nicht genau das Gegenteil, aber in eine andere Dings. Ja, da macht man halt mal, man macht mal irgendwas, oder? Und wenn man merkt, es ist falsch, ja, dann sucht man sich die beste Lösung. Ja, wie können wir jetzt das wieder korrigieren? Und dann reißen wir halt das Ganze wieder ab oder machen das wieder neu oder also die sind auch sehr, sehr kreativ, oder? Also ich bin immer überrascht über die spanischen Handwerker zum Beispiel, wie kreativ die umgehen mit der Situation, oder? Und ja, das ist für uns oft schwierig, das nachzuvollziehen, weil wir immer das Gefühl haben, es muss alles perfekt sein. Nur das Problem ist, dieses Perfekte ist auch bei uns nicht perfekt, mal ganz grundsätzlich, oder? Ja, und ich glaube eben so mal dieses eben Leben und Leben lassen, dieses einfach mal machen und ja, okay. Und das wieder korrigieren, oder? Die Amerikaner zum Beispiel sind ja auch so, oder im Prinzip, ja, okay, dann sind wir halt mal Konkurs oder Kajanos. Ja, was ist jetzt? Jetzt geht es weiter, oder? Also jetzt lernen wir daraus und machen es nochmals, oder? Und
Ja.
bei uns ist es schon, wenn einer mal irgendwo, ein Konkurs ist nie was Schönes, mal ganz grundsätzlich, weil es gibt ja dann Leute, die Geld verlieren auch dabei, oder? Das ist sicher nicht das Ziel, oder? Aber wenn es passiert, dann passiert es halt. Also verdammt nochmal, ja, irgendwo hat man halt etwas falsch kalkuliert und vielleicht etwas zu viel Risiko genommen. Ja, und jetzt, ja.
Ja, also ich finde die Haltung in Amerika tatsächlich, wenn ich mit amerikanischen Unternehmern spreche, die sagen alle, wenn du vom Pferd fällst, dann steig wieder auf und reite weiter und du mal wirst nächstes Mal besser machen. Du hattest eingangs gesagt, das fand ich ganz interessant, dass ihr 17 Regeln habt und die 18. Regel ist eigentlich die wichtigste. Wie lernt man denn den souveränen Umgang mit gestandenen Profis? Also ist vermutlich auch viel Lernen durch Tun, aber gibt es da irgendwelche Sachen, Weiterbildungen, die ihr da auch macht, wo ihr merkt, okay, diese soziale Kompetenz, dieser Umgang mit Spielern, da auch mal den Druck rauszunehmen und einfach ja, die Situation gut kontrollieren zu können und da mit den Menschen gut umzugehen. Wie würdest du sagen, hast oder was waren da für dich Erfahrungen, Dinge, die du gelernt hast, die dir am meisten geholfen haben?
Ja gut, also meine am meisten geholfen hat mir ganz sicher eigentlich all die Spiele, die ich schon hatte, eben in den unteren Ligen, oder? Also wenn du dann im Prinzip bei uns in der Schweiz hatten wir zum Beispiel Mannschaften in Aarau, da hast du Türk Aarau, Mladost Aarau, Espanyol Aarau, alles mögliche, die ganzen verschiedenen Kulturen, oder? Und all diese Spiele waren ja eigentlich alles kleine Länderspiele und da hast du schon sehr, sehr viel gelernt über die verschiedenen Kulturen. Und das Problem ist eigentlich aber immer dasselbe. Es sind immer wieder Menschen, oder? Und ob das Profis sind, auch die Profis, bei den Profis gibt es die und die Typen, oder? Du musst eigentlich die Menschen, musst du eigentlich, erstens mal musst du sie gerne haben. Du musst Menschen mögen. Wenn du sie nicht magst, wenn du mit Vorurteilen und mit Antipathien reingehst, dann hast du erstens mal verloren als Führungskraft. Also du musst immer mit Sympathie und Antipathie musst mit Empathie musst du da reingehen und die spüren das, die Spieler, oder dass du das eigentlich gut meinst für sie, oder aber dass du auch der Chef bist auf dem Platz, oder und eigentlich immer auf Augenhöhe agieren, auf Augenhöhe. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass du dich nicht klein machst, aber dass du dich nicht auch über die Spieler stellst, von deiner Rolle her. Dass die einfach merken, du bist ein Teil dieses Spieles und ja, wie gesagt, und das auch klar ist, oder? Ballack muss ich das jedes Mal sagen, wenn ich mit Ballack zu tun hatte. Ballack hat immer wieder versucht, dass er der Chef rausgestellt hat. Er wollte immer den Chef spielen, oder? Also so nach dem Motto, ich bin jetzt der Spielführer und ich sage wohl, wie das geht heute, oder? Und dem musstest du immer sagen, ja, du hast deine Mannschaft, spiel du dein Spiel, führ du deine Mannschaft, aber ich leite das Spiel. Oder? Und wenn die Rollen klar sind, dann haben wir miteinander heute kein Problem. Und wenn du das Gefühl hast, du musst in meine Rolle reinreden und mich da irgendwie denkst, dann kriegst du jetzt gleich die gelbe Karte, oder? Und den Ballack habe ich meistens auch noch, meistens schon nach 13, 14 Minuten musstest du dem die gelbe Karte geben und da war gut. Dann hat das begriffen, oder? Und ja, und das lernst du einfach, das lernst du in deiner Karriere, mit den Spielern richtig umzugehen. Und du hast verschiedene Typen und die verschiedenen Typen auch richtig anzusprechen. Ein Philipp Lahm sprichst du anders an als ein Podolski zum Beispiel. Und wenn du eben, wie gesagt, wenn du auf dem Klavier die richtigen Töne triffst, dann ist das eigentlich etwas ganz, ganz Einfaches.
Der Ballack wird es vermutlich spätestens verstanden haben, dass du der Chef bist, nachdem er das WM-Finale 2002 nicht spielen durfte und die gelbe Karte da von dir bekommen hat. Sag mal ganz kurz, wenn du dich auf ein Spiel vorbereitest, ist das ein bisschen ähnlich, also wie wenn sich eine Mannschaft auf einen Gegner vorbereitet, die alle Spieler analysieren? Hattest du dir auch genau angeschaut, wie die jeweiligen Spieler sind, wer da vielleicht auch mal eher leicht zu Boden geht, oder wie hast du dich auf den nächsten Gegner vorbereitet? Hast du das tatsächlich so punktuell gemacht, wie vermutlich sich Gegner auf die andere Mannschaft vorbereiten?
Ja, also erstens mal hast du natürlich sowieso auf diesem Niveau schaust du so viele Spiele an. Also meine, im Prinzip ist das für dich nichts Neues, wenn du Bayern München hast oder Real Madrid hast oder Manchester United hast. Diese Spieler, die kennst du, also die hast du schon oft gesehen. Also wenn du dazumals AC Mailand hattest mit dem Inzaghi oder so, ja, dann wusstest du, dass der halt leicht umfällt, oder du wusstest, dass der dauernd reklamiert, oder du wusstest, was da passiert. Also da musst du dich nicht nochmals groß reinlesen oder das Ganze anschauen. Also du wusstest an und für sich auch, um was das es geht in diesem Spiel. Ist der Trainer unter Druck? Ist die Mannschaft unter Druck? Was passiert? Also das weißt du eigentlich. Also ich bin eigentlich immer eher ein Schiedsrichter gewesen, der situativ das angeschaut hat. Ich wollte es immer spüren. Also ich bin auch immer eine Stunde vor Spielbeginn bin ich noch in die Garderobe gegangen von beiden Mannschaften, habe gespürt, wie sind die drauf, was passiert das, oder? Und das ist unterschiedlich, oder? Bayern München ist nicht jedes Mal, die Mannschaft ist nicht immer gleich drauf. Also die sind, oft sind sie vielleicht zu locker drauf, oft sind sie vielleicht zu verkrampft drauf, und du spürst das, und dann mit den Spielern vor dem Spiel, und dann beginnt das Spiel, und du musst es einfach spüren, wie ist die Atmosphäre, wie gehen die miteinander um. Und ich bin da eher so ein situativer Schiedsrichter gewesen. Also was nützt mir die ganzen Statistiken und die ganzen, ja, wenn es dann, meistens kommt sie sowieso anders, als du gedacht hast, oder? Dann denkst du, ja, heute spielen sie so und so, und dann stellst du nach 5 Minuten einen vom Platz, ja, dann hast du ganz ein anderes Spiel. Dann musst du dich wieder auf dieses Spiel einstellen, oder? Also, keine Ahnung, was. Das verändert sich so schnell, kann sich etwas verändern. Und darum, ich glaube, eben die Schiedsrichter, die eben situativ mit den Situationen umgehen können, denen fällt es auch leichter bei veränderten Voraussetzungen dann eben auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, oder? Es gibt viele Menschen, die sind so strukturiert, oder? Und sobald, dass sie aus dieser Struktur herausfallen, sind sie wie gelähmt, oder? Und diejenigen, die halt eher das Chaotische, im Prinzip das Situative lieben, ja, die werden auch in dieser Situation, werden sie sofort eine Lösung finden.
Ich würde gerne das Thema Intuition nochmal tiefer mit dir aufgreifen, vor allen Dingen mit Blick auf den Einsatz von Technologie, weil in der KI-Forschung, das ist ein Thema, mit dem ich mich viel auseinandersetze, da heißt es oft, dass das Zusammenspiel von Mensch und Maschine beide noch besser machen würde. Und jetzt ist die Frage mit dem Einsatz von Technologien für Schiedsrichter, so glaubst du, dass Schiedsrichter dadurch gewisse Dinge tendenziell eher mehr laufen lassen und sich im Zweifel eher auf die Technik verlassen, obwohl eigentlich, ja, würde ich meinen, der Impuls schon da ist zu sagen, als Schiedsrichter, ich muss ja handeln, ich muss ja reagieren, aber im Zweifel greift die Technik ein. Glaubst du, dass das Treffen von Entscheidungen, ja, also dieses menschliche Urteilsvermögen eher ein bisschen schwächt, oder wie ist deine Haltung dazu?
Ja, ich denke schon, ja. Ich denke, dass es tatsächlich so ist, oder? Und das Problem ist ja, dass wir ja Schnittstellen haben, oder? Also wir haben ja nicht nur, oder bei Entscheidungen ist es so, wir haben Entscheidungen, die sind schwarz-weiß, oder? Und alles, was schwarz-weiß ist, kann im Prinzip die Technik im Prinzip lösen. Die kann uns da helfen, oder? Also schwarz-weiß ist ein Tor, Tor oder nicht Tor ist schwarz-weiß. Abseits ist in der Regel schwarz-weiß. Ist der Ball aus dem Spiel oder nicht im Spiel, ist auch schwarz-weiß, oder? Aber dann hat sich's dann schon bald, oder? Also im Prinzip ein Foulspiel ist eben nicht schwarz-weiß, ein Handspiel ist eben nicht schwarz-weiß, oder? Das hat sehr, sehr viele Graustufen drin, oder? Und in diesen Fällen braucht's an und für sich eben auch einen Spielleiter, einen Schiedsrichter, der das im Prinzip beurteilen kann, oder? Und zwar, weil eigentlich eines der wichtigsten Faktoren ist die Absicht zu erkennen, oder? Jetzt kann man sagen natürlich, dass die Technik das irgendwann auch auf die Reihe bringt, oder? Mit Hunderten und Tausenden von Bildern und Bewegungsabläufen und keine Ahnung, so wenn man noch das Gesichtsfeld im Prinzip drauf hat, könnte das sein, dass irgendwann die Technik auch so weit ist. Ich bin noch nicht ganz sicher, oder? Weil es sind oft so kleine Merkmale, die dir einfach zeigen, will der jetzt den Elfmeter, will er jetzt das Foulspiel, sucht er das Bein, sucht er den Gegner. Das sind so viele kleine Dinge, die du als Schiedsrichter mit deiner Erfahrung hast du die auf dem Radar, die kannst du mitkriegen und die oft die Technik und auch der Videoschiedsrichter oft eben nicht haben. Und darum auch die Geschwindigkeit, die Distanz, das sind so viele Details, die eigentlich der Schiedsrichter hat, oder? Und wir mit diesem Videoassistenten im Keller da in Köln haben es jetzt eigentlich geschafft, dass der Schiedsrichter unterdessen seine Persönlichkeit, seine Entscheidungsfreudigkeit eigentlich etwas abgibt. Und wenn man sieht, diese Schiedsrichter, die haben nicht mehr dieselbe Präsenz auf dem Spielfeld. Sie treten nicht mehr gleich selbstbewusst, gleich stark auf, oder? Da ist immer so ein Zögern dahinter, es ist immer so eine Unsicherheit dahinter. Das sind so kleine Details und ich finde das fatal. Und ich habe immer gesagt, macht zuerst die Schiedsrichter stark, oder? Und dann gebt ihnen bei ganz, ganz krassen Fehlentscheidungen, gebt ihnen diese Technik zur Hand, oder? Aber macht sie zuerst stark, oder? Und es nützt mir nichts, wenn ich einen Flieger habe, der wunderbar mit aller Technik ausgestattet ist und der Pilot kann nicht fliegen, oder? Der Idiot, der ist nicht in der Lage, im Prinzip das Flugzeug eigentlich anständig auf den Boden zu bringen. Nein, wir brauchen gute Piloten, wir brauchen richtig gute Piloten und dann kann die Technik uns helfen, oder? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es passiert in der Schiedsrichterei genau das Gegenteil. Man versucht alles mit Technik jetzt zu lösen, oder? Und vergisst eigentlich den Wichtigsten im ganzen Theater, das ist eigentlich der Schiedsrichter, oder? Und ja.
Zeigen auch die Neurowissenschaften, dass wenn wir gewisse Regionen, gewisse Bereiche nicht mehr brauchen, dass das dann verloren geht, gewisse Kompetenzen. Also deswegen hat die Frage auch darauf abgezielt, was deine Meinung dazu ist, weil wenn mir viel abgenommen wird, klar, dann ist der Blick vielleicht nicht mehr ganz so scharf. Aber eine Sache, die ich ganz spannend finde, ich meine, das hast du auch angesprochen, ich habe das Gefühl, so wenn eine Fehlentscheidung durch einen Schiedsrichter passiert, dann ist es oft für die Spieler und für den Trainer und für den ganzen Verein total ärgerlich, aber es ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil es menschlich ist. Jetzt ist es aber auch so bei technischen Fehlern ist es anders. Es war vor kurzem, ich glaube gestern war das Spiel zwischen Sheffield und Aston Villa, da hat die Torlinientechnik auf einmal nicht funktioniert und der Schiedsrichter hat kein Signal bekommen und hat deswegen gesagt, okay, ist kein Tor, obwohl der Ball ganz klar hinter der Linie war. Und das kann ja, ich meine, für Sheffield geht es noch um den internationalen Wettbewerb, kann riesige wirtschaftliche Auswirkungen haben. Und du hast aber dann irgendwie so dieses Gefühl der Ohnmacht, würde ich meinen, weil so die Technik hat halt versagt.
Ja, das ist genau das Problem. Das ist ja genau das, was ich meine, oder? Das war ja früher zum Beispiel, hat man gesagt, oder? Die russischen Flugzeuge, die waren nicht unbedingt die sichersten oder am besten gewarteten, oder? Aber man wusste eigentlich, dass bei den russischen Flugzeugen meistens die besten Piloten drin saßen. Da waren richtig gut ausgebildete Militärpiloten, die einfach fliegen konnten, oder? Die diese Krisen immer irgendwie runtergebracht haben, oder? Und ja, das ist genau das, weil das einfach so tolle Dinge sind. Und wenn man natürlich sich nur noch auf die Technik verlässt, oder, dann verliert man ja das genau, oder? Und die Assistenten rennen nicht mehr runter bis auf die Grundlinie, der Schiedsrichter schaut auch nicht mehr genau hin, oder? Und dann passiert so etwas, oder der Ball ist klar im Tor. Ja, scheiße, Technik funktioniert nicht mehr. Oder? Die haben keine Gefühle mehr. Und das ist ja genau das, was ich meine, oder? Wir haben das übrigens auch letztens gehabt in einem, was war das jetzt, in einem, ich habe jetzt gerade die Bilder gehabt, in einem Drittligaspiel in Deutschland auch, oder? Wo der Assistent einfach auch nicht mehr runterläuft, er läuft nicht mehr auf die Abseitslinie, oder? Weil er einfach weil er sich gewohnt ist aus der ersten Bundesliga, dass da irgendwo der Videoassistent hilft, oder? Nur in der dritten Liga gibt es keinen Videoassistenten. Ja, toll. Das war halt einfach ein Fehlentscheid, oder? Weil er auf der falschen Position gestanden ist, oder? Weil er nicht mehr sich gewohnt ist, auf die richtige Position zu laufen, oder? Ja. Und das sind so Sachen, eben, die ich einfach als falsch betrachte, oder? Nochmals, wir müssen die Schiedsrichter, müssen die Assistenten, wir müssen die stark machen, oder? Dass die eben auch in einer Situation, wo vielleicht eben die Technik ausfällt, dass sie eben dann trotzdem noch die richtigen Entscheidungen treffen, oder?
Würdest du das im gesellschaftlichen und im wirtschaftlichen Kontext ähnlich sehen? Weil wir müssen uns ja irgendwo auf eine Zeit vorbereiten, wo ja die große Hoffnung ist, dass uns Daten und Maschinen dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und dass die Maschinen uns in vielerlei Hinsicht auch überlegen sein werden, was das Treffen von Entscheidungen angeht. Aber ist das ein Trend, der dir in Besorgnis in dir hervorruft? Oder wie siehst du da wie ist da dein Blick in die Zukunft?
Ja, eben eigentlich genau die Dings, also dass man immer wieder, also ich sage immer wieder, also beim Autofahren kommen wir jetzt in diese Richtung, oder das selbstfahrende Auto, wir haben es in den Fliegern, wir haben so viele Programme für die Flieger, oder das Problem ist, es ist alles gut und recht, oder eben nochmals, aber es kann immer wieder dazu führen, dass irgendwas ausfällt, oder, und dann braucht es wieder den Menschen, oder, und der Mensch muss immer in der Lage sein, dann im Prinzip das eben auch ausgleichen zu können, und wenn er nicht mehr in der Lage ist, das auszugleichen, ja, dann wird es fatal, also wenn dann der Pilot eben, wie gesagt, wenn er nicht mehr richtig fliegen kann, oder, und sich nur noch auf seine Instrumente verlässt und weiß ich was, das nicht mehr spürt, oder, dann kommt er vielleicht in eine Situation, wo eben auch die Technik überfordert ist. Es gibt immer wieder Situationen, wo auch die Technik nicht mehr klarkommt, weil es einfach eine spezielle Situation ist. Irgendein Aufwind, irgendeine zu kurze Piste, keine Ahnung, was auch immer, oder wo du sofort einschätzen musst, oh Scheiße, das ist zu kurz, jetzt kommt ein spezieller Wind von links oder von rechts, das musst du spüren, und wenn du das nicht mehr spürst, dann machst du eben die falschen Entscheidungen, und eben die Technik hilft dir dann in solchen Situationen auch nicht, oder sie fällt aus, und da braucht es eben, wie gesagt, es braucht den Menschen, und ja, und das andere soll immer als Hilfe sein, oder? Und die Grundidee war ja im Prinzip, oder die Grundidee im Fußball war ja im Prinzip, als wir diesen VAR eingeführt haben, war ja nur bei krassen Fehlentscheidungen. Bei krassen Fehlentscheidungen, da hat man vom Hand Gottes von Maradona gesprochen, von Thierry Henry, von seinem Handspiel hat man gesprochen und so weiter, oder? Ja, und was ist jetzt? Jeder Furz, der irgendwo im Strafraum passiert, wird unterdessen vom Videoassistenten analysiert, ausgewertet, aber der ist nicht im Spiel, der hat nicht das Gefühl, der ist nicht in dieser Maschine von mir aus, oder der sitzt irgendwo im Tower, der hat nicht das Gefühl, was da passiert oder auf dem Fußballfeld, oder? Und jetzt muss er eine Entscheidung treffen, oder? Und der arme Kerl da unten ist ja auch unter Druck, oder? So nach dem Motto, oh, wenn ich jetzt das nicht richtig gesehen habe, da kriege ich wieder eine Schelte von meinen Vorgesetzten, dann komme ich noch in Nachrichten, dann habe ich mein Team irgendwie nicht richtig informiert. Also die sind ja auch unter Druck, oder? Dann machen sie Entscheidungen, die sie eigentlich gar nicht hätten treffen sollen, oder? Und eben dann wird vor allem etwas Wichtiges wird dann ausgeblendet, oder? Sie halten sich dann an die Regeln 1 bis 17, oder? Und die Regel 18 wird nicht eingesetzt, oder? Und es gibt jetzt nun mal halt Spiele, die werden so fair gespielt, das ist einfach ein tolles Spiel. Und da gibt es einfach Situationen, wo du zum Beispiel halt keine rote Karte geben willst oder musst, oder? Wo vielleicht eben dann im orangen Bereich das Ganze liegt, oder? Und du sagst, dann gebe ich halt jetzt hier nur die gelbe Karte, oder? Und es stimmt für alle Beteiligten, oder? Und jetzt hast du einen Schiedsrichter, der sitzt in Köln und sagt, ja, nee, das ist jetzt aber rot, weil es wegen bla 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 bla, oder? Das ist doch einfach Quatsch, oder? Mhm.
Ja. Also ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, wo das Ganze sich hinentwickelt wird, sowohl im Sport als auch auf vielen wirtschaftlichen Bereichen, wenn es darum geht, wie werden wir Entscheidungen in der Zukunft treffen, was lassen wir uns abnehmen, was nicht, weil in der KI-Forschung ist es so komplex mittlerweile, dass wir stellenweise gar nicht mehr wissen, wie eine Maschine zu einer bestimmten Entscheidung kommt. Also wir verstehen, wir können gar nicht mehr den Algorithmus nachvollziehen, wieso dann ein gewisses Resultat ausgespuckt wird. Und das muss ich sagen, finde ich dann schon sehr problematisch, wenn du nicht mal mehr nachvollziehen kannst, wieso du dann eine Entscheidung triffst oder wieso dann ge gewisse Konsequenzen entstehen. Ich will abschließend noch mit dir über das Thema Gerechtigkeit sprechen, weil ich meine, du bist als Schiedsrichter oder du warst als Schiedsrichter ja jemand, der für Gerechtigkeit sorgt oder sorgen soll. Und was war da für dich mit die größte Herausforderung, wenn es um dieses Thema Gerechtigkeit geht? Also für Gerechtigkeit sorgen.
Ja, das muss ich sagen, das war für mich eigentlich, bei mir ist es schon fast irgendwo in meinen Genen drin, ich keine Ahnung warum. Also ich habe mich immer, wenn ich Ungerechtigkeit sehe oder ja im Prinzip empfinde, habe ich mich immer schon dagegen gewehrt. Und das hat bei mir begonnen, wirklich schon im Kindergarten, dass ich mich dann eingesetzt habe für Mitschüler zum Beispiel, die ungerecht behandelt worden sind vom Lehrer und so weiter. Natürlich habe ich immer dann das Problem gehabt nachher, oder? Also das ist ja oft so. Aber es war mir immer egal. Und eigentlich auch im Fußball, wie soll ich sagen, das hat ja auch mit seinen eigenen Werten zu tun, oder? Das ist ja oft auch ein Empfinden, das man hat, oder was ist gerecht und was ist ungerecht. Also ich habe einfach immer wieder alles, was ich als ungerecht empfunden habe, da habe ich mich ja, dafür eingesetzt, oder wie gesagt, und das mache ich auch heute noch. Also das ist mir immer egal, ob ich dann auch nachher darunter leide oder nicht darunter leide, ist mir wirklich egal. Ja, aber das ist oft der eigene Ansatz, den man natürlich hat, oder?
Ja.
Also ja. Und vielleicht ist man dann ja auch nicht ganz gerecht. Vielleicht hat man ja dann vielleicht etwas nicht mitgekriegt und mischt sich da irgendwo ein. Kann auch passieren, oder? Aber wie gesagt, ich habe einfach versucht, ehrlich zu sein, ehrlich mit mir selber. Auch dann halt Fehlentscheidungen, die ich dann getroffen habe, im Nachhinein gesehen habe im Fernsehen, dass du dann hinstehst und sagst, ja, es war falsch. Ja, auch da wieder im Prinzip ehrlich sein mit sich selber. Ja, was willst du? Also, du kannst ja eigentlich nur das machen, was, ja.
Ich würde dir abschließend gerne noch zwei gesellschaftliche Fragen stellen. So, ich meine, wenn wir jetzt über das Thema Gerechtigkeit sprechen und wir schauen uns die Welt an, wie sie aktuell ist, dann haben wir ja schon wenn wir auf soziale Gleichheit schauen, haben wir ja zum Beispiel eine Riesenschere zwischen Arm und Reich. Und wenn du dir jetzt die Welt anschaust, wie sie aktuell ist, was würdest du sagen, was braucht es in unserer Welt aus deiner Sicht, um mehr Gerechtigkeit zu ermöglichen?
Gibt es natürlich viel, also das ist ja umspannend. Also Gerechtigkeit eben, ich glaube eben einfach, dass man versucht, dass die Schere, die wir momentan in der Gesellschaft haben, dass die einfach viel zu groß ist, viel zu weit auseinandergegangen ist, oder? Und dass man einfach wieder mehr im Prinzip auf die Werte, die wir vor allem jetzt auch während der Corona-Zeit haben wir das gemerkt, dass man wieder mehr auf Werte zurückgekommen ist, dass mehr auf das Soziale, was ist uns wichtig, es ist das Umfeld, es sind die Menschen und dass wir einfach wieder mehr zueinander finden, die Menschen zueinander finden, oder? Und ich kann nur noch mal sagen, oder, es ist auch eines der Gründe, warum dass ich hier in Spanien lebe, oder, man ist hier einfach viel, viel näher zusammen, oder, man schaut mehr zueinander, ob das die Nachbarn sind, aber auch in der Familie mit den Großeltern und so weiter. Also auch da, es beginnt eigentlich immer bei sich selbst, oder, also die oder wir können nicht die ganze Welt verändern, ohne dass wir uns selber verändern. Und ich glaube, wir müssen bei uns beginnen. Wir müssen mal bei uns selber beginnen. Die Grenzen auch zwischen Nachbarn zum Beispiel abbauen. Einfach solche Sachen wieder offener sein, wieder mehr kommunizieren. Und dann gehen wir eigentlich schon in die richtige Richtung, oder? Und ja. Also bei sich selber beginnen und nicht versuchen, jetzt irgendwo immer auf die Politik und weiß nicht was, oder das ist das andere. Aber wir machen eigentlich diese Ungleichheiten oft, oder? Und eben, wie gesagt, wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, der eben vielleicht finanziell Schwierigkeiten hat, vielleicht die Kinder nicht in die richtige Schule können, dass man da vielleicht auch mal versucht, ja, da vielleicht eine Hilfe zu bieten, dass das eben anders ist, oder? Und da muss man nicht die Politik anfragen und keine Ahnung, Regierungen und die Gesellschaft. Nein, man muss bei sich selber beginnen.
Jetzt bist du ja auch ein Familienmensch, Urs, und wenn du in die Zukunft blickst und dir mal anschaust, wie es in der Welt aktuell aussieht, so was stimmt dich optimistisch? Was gibt dir Zuversicht? Worauf freust du dich auch?
Ja, ich freue mich auf ganz, ganz vieles. Ich denke, dass wir eine unglaublich tolle Jugend haben. Im Prinzip eine Jugend haben, die sehr, sehr intelligent ist, die sehr, sehr weit entwickelt ist, auch über die Grenzen hinweg schauen kann, die international zum Teil vernetzt ist. Das macht mir sehr, sehr viel Zuversicht, oder, dass wir eine wunderbare Jugend haben. Und ich glaube, dass die Welt im Prinzip, ja, dass viele Grenzen abgebaut werden. Ich bin halt einer, der gerne, ich sage immer wieder, ich bin eigentlich ein Weltbürger, oder? Und ich liebe das einfach, dieses im Prinzip auch reisen können, diese andere Kulturen erleben, andere Menschen erleben. Und ich glaube, wir müssen viel, viel offener sein in solchen Sachen. Und das gibt mir unglaublich Zuversicht, dass wir eine Jugend haben, die international unglaublich gut vernetzt ist und die eigentlich so Grenzen gar nicht mehr will und kennt, und das finde ich toll.
Urs, vielen Dank. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es war super spannend. Danke, dass du so viele Einblicke geteilt hast. Und ja, liebe Grüße nach Spanien. Ich freue mich drauf, wenn wir uns vielleicht da mal treffen, eine Runde Padel-Tennis zusammen spielen. Und erstmal alles Gute für dich.
Danke, gleichfalls, lieber Jonathan. Danke.